Allergieprävention, das haben wir in den letzten Jahren gelernt, hat sich deutlich verändert. Der Shift ging von Karenz zu Exposition. Nochmal einer meiner Lieblingssprüche, Toleranz entsteht durch Kontakt. Nicht nur in der Nahrungsmittelindustrie übrigens.
Consilium, der Pädiatrie-Podcast mit Dr. Axel Enninger.
Keine Frage, Podcasts sind in. Wer von Ihnen hört denn regelmäßig Podcasts? Ich würde mal kurz um Handzeichen bitten, ganz analog, ohne irgendwelche digitalen Medien. Ja, ich würde sagen, das ist schon die Mehrheit hier im Saal. Was ist denn besser als ein Podcast? Zwei, oder? Und das haben wir uns auch gedacht in der Vorbereitung auf dieses Consilium. Und unser Multitalent Dr. Axel Enninger, der ja auch Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des Consilium Live ist, Moderator der Impfsprechstunde und nebenbei, nicht zu vergessen, seit Oktober 2021 auch der Gastgeber des Consilium Pädiatrie Podcast, ist heute mal unser Experte. Also wir sind heute mal auf der anderen Seite bei einem Live-Podcast hier im Saal zum Thema Ernährungsmythen. Denn er ist ja nebenbei auch noch der Leiter im Olga-Spital und er ist Kindergastroenterologe. Jetzt habe ich schon gesagt, das ist ein Live-Podcast. Da kommen Sie jetzt ins Spiel. Also wir wollen Sie tatsächlich auch im Saal hören. Und unser Gastgeber ist heute Dr. Nibras Nami. Seinen Namen kennen Sie vermutlich auch. Zum einen vom Podcast Hand, Fuß, Mund. Dann, weil er auch ein Buchautor ist und nebenbei ist er auch noch Leiter des Westdeutschen Kinderhämatologischen Zentrums in Herdecke. Ich sage Ohren auf und Bühne frei.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Consilium, dem Pädiatrie-Podcast. Heute ist aber alles ein bisschen anders, haben Sie schon mitbekommen, denn heute ist die erste Folge, die live ausgestrahlt wird. Und das Live merken Sie daran, dass das Publikum sich jetzt mal kurz meldet hier. Das war die erste Besonderheit. Die zweite Besonderheit ist, dass es ein Tandem ist, nämlich dass es sozusagen zwei Podcasts gemeinsam eine Folge senden werden. Und wir werden sie sowohl bei dir, Nibras, als auch auf der Consilium-Plattform zum Downloaden geben. Und mein Co-Host oder in diesem Falle der Host und ich der Gast ist Nibras Nami, wurde vorhin schon vorgestellt. Nibras, freut mich, dass wir hier zusammen einen Podcast machen.
Ja, danke, Axel. Es freut mich wirklich hier zu sein vor der wirklich beeindruckenden Kulisse hier in dem Saal und ja, auch für mich das erste Mal ein Live-Podcast, deswegen bin ich auch sehr gespannt.
Ja, wunderbar. Und die dritte Besonderheit hat Iris Eckert vorhin schon genannt. Wir werden aber die Rolle tauschen. Nibras ist der Host, ich bin der Gast und unser Thema heute sind Ernährungsmythen.
Ist für mich natürlich sehr angenehm. Ich darf die Fragen stellen. Du bist hier quasi heute im Schussfeld der Fragen. Aber das ist bestimmt für dich thematisch ja sowieso ein Heimspiel. Es soll ja um Ernährungsmythen gehen. Wir haben uns heute ja viel auch fokussiert auf Ernährungsfragen und Themen aus dem ersten Lebensjahr, also rund ums Säuglingsalter. Und um direkt in die Fragen zu starten, fangen wir doch direkt beim ersten Punkt der Ernährung an, wenn das Leben beginnt. Das ist das Stillen. Das Stillen ist wahrscheinlich jetzt nicht so kontrovers diskutiert. Breast is best ist so ein Ausdruck, der ja schon lange gesagt wird. Ist das weiterhin so? Hat sich irgendwas verändert?
Ja, guter Punkt. Es fängt ja auch alle Vorträge, die von der Nahrungsmittelindustrie gesponsert werden, fangen ja immer damit an, Muttermilch ist sozusagen das Allerbeste. Und schon mal Nummer eins, es ist kein Ernährungsmythos, Muttermilch ist das Allerbeste und da gibt es überhaupt gar keinen Zweifel dran. Und egal, wie gut die Industrie ihre Produkte weiterentwickelt, Muttermilch ist number one und es ist kein Ernährungsmythos. Und da gibt es eine ganze Reihe von Gründen dafür. Erstmal, Muttermilch ist immer verfügbar. Muttermilch ist immer hygienisch, in aller Regel einwandfrei. Muttermilch ist in der Zusammensetzung ein extrem dynamisches Produkt und das wird die Industrie so nie hinkriegen. Denn wir wissen ja, dass während einer Stillmahlzeit sich die Zusammensetzung der Frauenmilch schon mal verändert. Allein während einer Mahlzeit, aber auch während der Stillzeit ändert sich das Ganze. Die Frauenmilch ist so zusammengesetzt, dass es quasi ideal ist für das Gedeihen der Kinder. Es gibt Immunglobuline da drin, auch das wird die Industrie nie da hineinzaubern können. Sie kennen die große Frage von allen möglichen Immunglobulinen, die da drin sind. Geht nicht. Da sind Probiotika drin, natürlicherweise. Da ist die Industrie gar nicht schlecht dabei. Da sind die durchaus in der Lage, einzelne Stämme den Produkten zuzugeben. Auch das andere Thema HMO, humane Milcholigosaccharide, ist ja momentan ein ganz spannendes Thema. Muss man bei der Frauenmilch drüber nachdenken, ist halt drin. Nicht bei allen Frauen übrigens, ganz spannend. Es gibt genetisch bedingt den sogenannten Sekretoren- und Nicht-Sekretoren-Status. Es gibt Frauen, die bilden weniger HMOs, aber das ist ein anderes Thema. Wir wissen, dass gestillte Kinder weniger dick werden und wir wissen, und das ist manchmal so ein bisschen komisch oder klingt komisch, dass eben die Beikosteinführung einfacher wird bei gestillten Kindern. Denkt man, was hat jetzt die Muttermilch mit Beikosteinführung zu tun? Die Kinder sind früher an Geschmacksvariationen gewöhnt. Denn Muttermilch schmeckt immer wieder anders, weil das, was die Frauen zu sich nehmen, da gehen auch Geschmacksstoffe in die Muttermilch über. Das heißt, die Kinder kennen frühzeitiger unterschiedliche Geschmäcker und das ist bei der Beikosteinführung auch schon mal hilfreich. Und das Thema Allergien ist, glaube ich, klar. Wir wissen, dass gestillte Kinder weniger Allergien haben als nicht gestillte Kinder.
Jetzt hast du schon ganz viele Vorteile für das Kind aufgezählt, die das Stillen mit sich bringt, die eben durch industrielle Nahrung nicht erzeugt werden können. Wie sieht es bei den gesundheitlichen Vorteilen für die Mutter selbst als Stillende aus? Da kann man sich ja vorstellen, dass hier eben die Formularnahrung auch nicht das Gleiche bieten kann.
Ja, zunächst mal ist ja erstmal komisch. Warum soll jetzt sozusagen die Tatsache, ob eine Frau stillt oder nicht stillt, irgendwie ein Vorteil für die persönliche Gesundheit der stillenden Frau sein? Aber diese Vorteile gibt's. Aber ich finde diese gar nicht so wahnsinnig plausibel. Aber man weiß aus epidemiologischen Untersuchungen zum Beispiel, dass die Rate an Mammakarzinomen und an Ovarialkarzinomen bei Frauen, die gestillt haben, niedriger ist. Das finde ich übrigens auch kommen wir vielleicht gleich noch dazu, in der Beratung, wie bringt man Frauen dazu, zu sagen, stillen wäre eigentlich super, dass man vielleicht auch so ein bisschen auf diesen individuellen Vorteil für die Mutter abhebt. Dann wissen wir, dass stillende Frauen weniger ausgeprägt zu postnatalen Depressionen neigen, Stichwort Baby Blues plus. Baby Blues ist sozusagen ja bei relativ vielen Frauen postpartal, aber sozusagen die postpartale Depression als echte manifeste Depression ist seltener und auch die Frauen haben ein niedrigeres Risiko für Adipositas und Typ-2-Diabetes. Das heißt, nochmal, ich habe ja mal vor vielen Jahren einen Vortrag über Superfood gehalten. Superfood gibt es nicht. Das einzige Superfood, glaube ich, was es gibt, ist tatsächlich Frauenmilch.
Ja, jetzt ist es so, dass viele natürlich gerne stillen möchten, aber es klappt zum Beispiel nicht. Du hast aber auch gesagt, manchmal ist es vielleicht sogar aus medizinischer Sicht notwendig, ein bisschen Überzeugungsarbeit zu leisten, dass sich das Investment in das Stillen lohnen kann oder lohnt für die Eltern. Was sind so Faktoren, die man beeinflussen kann, damit Mütter gut stillen können und auch über längere Zeit stillen können?
Da gibt es tatsächlich eine ganz gute Untersuchung dazu, wo man mal geguckt hat, was sind denn quasi die Erfolgsfaktoren für Stillen. Und da ist Number One die Stillabsicht vor der Geburt. Das kennen Sie vielleicht auch alle, wenn Sie eine schwangere Mutter in Ihrer Beratung haben und dann fragen Sie ein bisschen, wie ist denn das? Und dann sagt die Mutter, naja, mal gucken, ob es klappt. Das ist offensichtlich ein Problem, wenn man mit diesem mal gucken, ob es klappt, in die Geburt geht, sondern wichtig ist tatsächlich, dass man möglichst vorher sich schon entschieden hat, ja, ich möchte gerne, dass es klappt. Ich möchte gerne, dass das funktioniert. Das heißt, die Beratung vor der Entbindung ist schon mal ganz wichtig, diesen Stillwunsch der Mutter zu fördern. Also Stillförderung vor und nach der Geburt haben wir da in diesem Merkzettel aufgeschrieben. Und da ist aber auch extrem wichtig, was die Partner dazu sagen. Also ein indifferenter Partner ist da nicht besonders hilfreich. Naja, kannst ja mal gucken, ob es klappt. Ist kein besonders guter Ansatz, sondern der Ansatz muss lauten, ja, du wirst es schon irgendwie hinkriegen. Und da ist offensichtlich die Rolle des Partners wichtig. Und wichtig ist, dass eine Beratung stattfindet. Und da kann man jetzt berufspolitisch werden und könnte sich überlegen, naja, wahrscheinlich macht es denn Berufsgruppe A besser als Berufsgruppe B. Die Kinder- und Jugendärzte würde sagen, wir sind sowieso die Tollsten und Besten, wir können es am allerbesten. Die Stillberaterinnen würden sagen, die Hebammen würden sagen, die Kinderkrankenschwestern auf den Stationen. Am Ende ist es wurscht, wer es macht. Hauptsache, es findet eine Stillberatung statt. Und es ist auch egal, ob das ambulant oder stationär stattfindet. Wie gesagt, entscheidend ist, es muss funktionieren und es muss stattfinden. Und wo und wer es macht, ist fast egal. Ich sage jetzt mal, außer man gerät wie überall im Leben irgendwie an Extremisten, dann ist es natürlich nicht egal. Und ganz wichtig, und da sind wir in der Klinik manchmal echt nicht gut, ist dieses Thema Hautkontakt unmittelbar nach der Geburt. Da sind wir oft gar nicht so gut, nicht weil wir das irgendwie blöd finden oder weil wir sagen, ist nicht so wichtig, sondern weil es einfach manchmal Zeitnot gibt. Da gibt es mehrere Frauen, die gerne in den Kreissaal wollen. Und ganz wichtig ist die Ruhe unmittelbar nach der Geburt. Das Baby liegt auf dem Bauch und darf in Ruhe nach der Brustwarze suchen. Und das braucht Zeit und Ruhe. Und wenn dann die Hebamme kommt und sagt, jetzt mal zack, zack, zack auf die Wochenstation, weil ich habe die nächste Frau, die in den Kreissaal müssen, dann ist das schlecht. Also da müssen wir in den Kliniken uns überlegen, wie wir das sozusagen besser hinkriegen. Also Hautkontakt scheint ein ganz, ganz wichtiger Punkt zu sein. Wissen wir auch, dass das mit der Oxytocin-Ausschüttung wirklich in Zusammenhang steht.
Ja, super, dass du auch nochmal betont hast, wie wichtig auch die Rolle der Partner der Frauen ist, finde ich. Ein Punkt, der bis heute, obwohl wir sagen, wir sind so modern, immer noch sehr vernachlässigt wird. Also es gibt ja schon viele, die immer noch nach 3, 7 Tagen nach Geburt des Kindes schon wieder zur Arbeit ziehen und Mütter dann alleine zu Hause klarkommen müssen. Ich denke, das hat sicherlich auch einen Einfluss darauf, wie gut das auch mit dem Stillen klappt, ob die Mutter sich wirklich nur darauf konzentrieren kann oder ob sie ja noch den ganzen Kram drumherum auch noch stemmen muss.
Du weißt, dass da bei mir als Klinikchef zwei Seelen in meiner Brust wohnen. Die zunehmende Zahl der Elternzeiten bei den Männern macht es mir nicht einfacher. Aber völlig richtig, ich bin absolut dafür. Aber ich glaube, wir dürfen die Rolle der Partner nicht unterschätzen. Und eben auch, wenn so ein Partner sagt, naja, ich finde besonders toll, sieht das jetzt nicht aus, wenn du dein Kind stillst. Das sind so Bemerkungen, die möglicherweise doch fallen oder zumindest unterbewusst wird dieses Signal ausgesendet und ich glaube, da müssen die Männer auch mal ein bisschen, sage ich mal, an sich selber arbeiten.
Jetzt kommen wir zu so einer Frage, das ist für mich so ein typischer Mythos, der diskutiert wird oder auch aus meiner Sicht ein ziemliches Aufregerthema. Wie lange überhaupt gestillt werden soll, bis man mit der Beikost beginnt? Da geht es direkt los, wenn man darüber nachliest. Und viele dieser Fragen, die uns gestellt werden, kommen ja daher, dass Eltern heutzutage immer mehr und intensiver im Internet recherchieren. Wenn man da Dr. Google bedient, stößt man auf zwei Aussagen. Zum Beispiel DGKJ empfiehlt, ab dem 5. bis spätestens 7. Lebensmonat mit der Beikost zu starten. WHO sagt, 6 Monate vollstillen. Das sind zwei Aussagen, die sich ja erstmal sofort widersprechen und dazu führen, und ich kriege das immer mit bei Hörerpost zum Podcast, aber auch in der Klinik und auf sozialen Medien, diesmal ist sehr viel, dass da fast schon wie zwei Lager gegeneinander kämpfen, die früher anfangen mit der Beikost, gegen die, die 6 Monate vollstillen. Was ist denn jetzt da richtig?
Was schreibst du denn in deinem Buch?
Also ich bin natürlich dafür, dass wir früher anfangen als mit den 6 Monaten voll. Also bei meinem Kind hätte es auch gar nicht funktioniert. Der hat mit 4 Monaten schon angefangen, sich die Sachen in den Mund zu stecken. Und da hat man gemerkt, der möchte auch. Also da wäre es fast schon unschön gewesen, dem das überhaupt vorzuenthalten. Also da hat man das auch schon gespürt, dass er will. Und im Sinne, da kommen wir ja gleich auch nochmal zu, Allergieprävention, auch nochmal ein Thema des Zeitpunktes.
Also grundsätzlich, glaube ich, muss uns klar sein, dass die WHO natürlich in ihren Empfehlungen einen ganz anderen Fokus hat als die DGKJ oder, sage ich mal, der deutsche mitteleuropäische Sichtweise. Die WHO muss natürlich Empfehlungen rausgeben, die für die Weltbevölkerung gut und richtig ist. Und da ist der entscheidende Punkt natürlich Proteinmangelernährung und adäquate Proteinversorgung der Babys im ersten Lebensjahr. Deswegen ist die WHO-Empfehlung absolut richtig und in Ordnung zu sagen, mindestens 6 Monate stillen, lieber länger. In der WHO-Empfehlung steht ja zum Teil bis zum 2. Lebensjahr. Das hat aber natürlich was damit zu tun, dass auch die Region Sub-Sahara WHO-Empfehlungen umsetzen muss. Das heißt, es ist völlig klar, dass die WHO-Empfehlung so ist, wie sie ist. Wichtig ist aber dann natürlich, wenn wir in die Diskussion gehen, dann erleben wir ja manchmal, sage ich mal, sehr still positive Berufsgruppen, die sagen, naja, die WHO-Empfehlung sagt mindestens 6 Monate. Was sagen Sie denn jetzt als Kinderarzt hier? Da muss man sagen, ja, WHO-Empfehlung ist für die gesamte Welt. Wir leben aber hier in Deutschland. Und in Deutschland ist Proteinmangelernährung nicht so sehr unser Thema, sondern unser Thema ist natürlich, wie du sagst, Allergieprävention. Und Allergieprävention, und das wissen wir, haben wir in den letzten Jahren gelernt, hat sich deutlich verändert. Der Shift ging von Karenz zu Exposition. Nochmal einer meiner Lieblingssprüche, Toleranz entsteht durch Kontakt. Nicht nur in der Nahrungsmittelindustrie übrigens, nicht nur bei Nahrungsmitteln. Toleranz entsteht durch Kontakt. Und da wissen wir jetzt, dass eben die frühzeitige Einführung von Beikost eben von anderen Allergenen offensichtlich davor schützt, dass Allergien sich entwickeln. Da gab es die berühmte Erdnussstudie aus den USA, wo man, Achtung, Achtung, nicht die Gesamtbevölkerung untersucht hat, sondern nur Hochrisikofamilien, aber wo es eben um die frühe oder späte Einführung von Erdnüssen ging und wo jetzt gerade relativ frisch die Daten veröffentlicht wurden fürs Schulalter, wo man festgestellt haben, dieser positive Effekt des frühen Einführens von Erdnüssen hat sich bis ins Schulalter bewahrheitet. Die haben weniger Erdnussallergien. Das heißt, und von da wird so ein bisschen extrapoliert, dass auch die frühe Einführung von anderen Allergenen ab dem vollendeten 4. Lebensmonat sinnvoll ist und gut ist, wenn ich Dinge einführe, von denen ich auch davon ausgehe, dass ich sie regelmäßig gebe. Da kommt Lars Lange gerade hier zur Tür rein, der immer darauf betont, sagt, du musst nicht Erdnüsse einführen, wenn es in diesen Familien niemals später mehr Erdnüsse gibt. Das ist totaler Quatsch, dann ist auch blöd. Sondern Dinge einführen, die man dann weiter einführt. Das heißt, Thema Allergieprävention ist extrem wichtig und deswegen diese Empfehlung, auch diese von mir aus nachvollziehbare Empfehlung zu sagen, früh anfangen. Der positive Schutzeffekt vom Stillen ist nach 4 Monaten mehr oder weniger, sag ich mal, nicht aufgebraucht, aber mit 4 Monaten hat man quasi seine Allergiepräventionspflicht erfüllt. 6 Monate ist super, aber alles in der Zeit dazwischen ist okay.
Ich finde es super, dass du das nochmal betont hast, dass der WHO-Gedanke sich auf die ganze Welt bezieht, weil man muss ja auch immer überlegen, was schließt sich denn dann an die Stillmahlzeit an? Bei uns ist es eine highly sophisticated Babynahrung oder selber hergestellt, wo aber alles drin ist, wo man sich Mühe gibt. Das kann in einem anderen Land eben ein Hirsebrei sein, mit nur Wasser angerührt, der sehr einseitig ist, der wenig komplexe Nährstoffe enthält. Und dann ist es natürlich besser, nochmal 2 Monate länger gestillt zu haben.
Genau, da freust du dich über jedes Gramm Eiweiß, was ins Kit gerät.
Ja, genau. Wo wir jetzt schon so über einzelne Nahrungsmittel sprechen, sag mir jetzt mal bitte eins als Ernährungsexperte. Was hat es eigentlich mit diesen Pastinaken auf sich?
Wenn ich das wüsste.
Also ich glaube, 95% des weltweiten Pastinakenkonsums geht auf deutsche Babys zurück.
Ich habe mich das auch immer gefragt und ehrlich gesagt, ich glaube, es gibt keine Antwort. Ich glaube, die einzige Brücke, die man sich irgendwie so bauen kann, ist, es gibt kaum Pastinakenallergien. Ich kenne jedenfalls kaum welche. Erstens mal Nummer eins und zweitens ist Pastinake ziemlich süß. Und ich glaube, das ist, der Trick ist natürlich, der Muttermilch ist relativ süß und dann ist es nicht schlecht. Ich fange mit etwas an, was auch relativ süß schmeckt. Ich glaube, die Welt geht nicht unter ohne Pastinake. Aber wenn es Pastinake sein soll, inshallah, von mir aus.
Okay, super, danke. Jetzt kann man die pürieren. Es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, wie man Dinge zu sich nehmen kann. Stichwort Baby-led Weaning. Da habe ich nämlich mal überlegt, können wir hier im Saal doch mal einmal kurz fragen. Baby-led Weaning, dieser englische Begriff, wer hat den hier schon mal gehört?
Hey, also für die Zuhörerinnen und Zuhörer kann ich nur sagen, Aufzeigungsquote über 90%. Also Baby-led Weaning ist offensichtlich den Kinder- und Jugendarztpraxen das Riesending.
Bevor es gleich spannend weitergeht, möchten wir Sie gerne auf unser Infecto-Gingi-Mundgel aufmerksam machen. Entzündungen und Wunden im Mund können zahlreiche Ursachen haben. Infecto-Gingi hilft egal, ob bei Hand-Fuß-Mund-Erkrankung, Aphthen oder Stomatitis. Infecto-Gingi enthält neben schmerzlinderndem Lidocain auch die pflanzlichen Wirkstoffe Salbei und Kamille. Dank der einzigartigen Wirkstoffkombination und hervorragenden Haftung auf Zahnfleisch und Mundschleimhaut stillt Infecto-Gingi den Schmerz, fördert die Wundheilung und wirkt antibakteriell. Infecto-Gingi ist ab Geburt zugelassen und bis 12 Jahre erstattungsfähig und ist jetzt auch in der größeren 20-Gramm-Packung erhältlich. Falls Infecto-Gingi auch für Ihre Patienten spannend sein könnte, fordern Sie gerne ein Arztmuster bei uns an. Den Link finden Sie in den Shownotes. Jetzt wünschen wir Ihnen aber zunächst weiterhin viel Freude mit dem Consilium Pädiatrie Podcast. Ihr Team von InfectoPharm.
Vielleicht für diejenigen, die es trotzdem noch nicht gehört haben, da geht es darum, dass eben die Kinder sozusagen selber das Baby leitet das Abstillen. Daher kommt ja der Ausdruck Baby-led Weaning. Also das Baby bestimmt sozusagen. Und das Prinzip ist, den Kindern entweder rohes oder nur minimal gegarte Lebensmittel in die Hand zu geben, damit die Kinder dann selber entscheiden, welche und wie die Nahrungsmittel zu sich nehmen. Als ich anfing, mich vor ein paar Jahren damit mal zu beschäftigen, habe ich irgendwie so ein Horrorbild von lauter Babys mit Karottenaspiration vor mir gehabt. Habe so gedacht, das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass wir jetzt hier lauter Karottenaspirationen provozieren. Am Ende muss man sagen, die Furcht ist unbegründet. Da gibt es gute Studien dazu, die zeigen, dass beim Baby-led Weaning die Aspirationsgefahr nicht besonders groß ist. Aber es gibt aus meiner Sicht zwei Probleme, wenn ich das so ganz streng betrachte. Punkt Nummer eins, hatten wir vorhin schon gesagt, dass wir ja eigentlich wollen, dass Nahrungsmittel möglichst früh eingeführt werden und dann auch regelmäßig eingeführt werden. Und da weiß man beim Baby-led Weaning, dass das länger dauert. Es dauert einfach länger, bis ich bestimmte Nahrungsmittel eingeführt habe. Das heißt, wenn ich davon ausgehe, da gibt es möglicherweise, das ist ein bisschen umstritten, aber vielleicht gibt es ein sogenanntes Window of Opportunity, wo ich sagen kann, in der Zeit wäre es gut, ich würde möglichst viele Allergene einführen. Das ist beim Baby-led Weaning weniger und da führt man weniger Allergene ein. Das wäre für mich ein Punkt, wo ich sagen würde, vielleicht schwierig. Aber ehrlich gesagt war die DGKJ-Empfehlung ja nicht völlig weg vom Baby-led Weaning. In der DGKJ-Empfehlung stand immer und steht auch immer noch, dass wenn die Kinder teilnehmen sollen, so wie deine Tochter, wie du das gesagt hast, wenn die Kinder nach Lebensmitteln greifen, ist das ja völlig in Ordnung. Dann dürfen die ja die Karotte oder die Pastinake von mir aus oder was auch immer in der Hand haben und gerne sozusagen dazu essen. Diese Verteufelung des Löffels finde ich ein Problem. Die gleichzeitige, manchmal geäußerte Verteufelung, das ist gefährlich fürs Kind, finde ich auch ein Problem. Ich glaube, die Wahrheit liegt wie oft so dazwischen. Und ja, wenn die, das hängt auch so ein bisschen davon ab, wie viel die Familie so aushalten kann. Es ist halt ehrlich gesagt auch manchmal schlicht Schweinerei. Wenn ich weiß, ich habe da lauter Babybrei und Karotte und alles Mögliche um dieses Kind liegen. Die einen können es besser ertragen als die anderen. Das muss jede Familie irgendwie selber entscheiden, finde ich.
Ja, ich finde problematisch bei dem Thema ist, dass das teilweise wie so eine Religion behandelt wird und dann so Lager entstehen, entweder Beikost, Breikost, Baby-Led-Weaning. Ich habe einen Fall erlebt von einem Kind mit einer schweren Eisenmangelanämie, wo die Beikosteinführung mit Brei gut funktioniert hat, dann eine befreundete Hebamme gesagt hat, nee, also Brei ist doch schlecht, Baby-Led-Weaning, das ist der Weg, das fördert die Motorik, das fördert die Entwicklung, hat die Eltern dazu gebracht, das alles abzubrechen, zu versuchen umzusteigen. Das Kind hat es dann natürlich nicht gut angenommen und weil man aber so einen religiösen Ansatz da gewählt hat, gesagt hat, alles andere ist schlecht, hat sich das Kind dann tatsächlich in den Nährstoffmangel reinentwickelt. Eine Mischung aus beiden ist, glaube ich, was du jetzt auch gesagt hast, der gesunde Weg. Also wenn ein Kind da Interesse zeigt, kann man das ja gerne fördern. Und ich glaube, wie man das zubereitet, gibt es ja auch einen Unterschied. Gebe ich nur gedünstete einzelne Lebensmittel oder mache ich meinem Kind einen Puffer mit verschiedenen Gemüse drin, wo ich vielleicht auch nochmal irgendwas reinarbeite, wo Nährstoffe drin sind?
Ja, ich brauche eine gewisse Kaloriendichte.
Genau.
Ich brauche eine gewisse Kaloriendichte in den Breien. Steht ja nicht umsonst in den Empfehlungen, dass man die auch mit ein bisschen Öl und hochwertigen Pflanzenölen anreichert. Und das fehlt natürlich beim Baby-Led-Weaning auch. Also wie immer, Warnung vor Extremismus. Die armen Kinder sollten jetzt nicht vor der halb gegarten Pastinake verhungern.
Ich will dich gerne noch zu einem Aspekt mehr fragen. Wir sind jetzt schon auf die frühe Einführung von gewissen Lebensmitteln eingegangen, auch um Allergien vorzubeugen. Wo es häufig Fragen dazu gibt, das ist das Thema Gluten. Gerade wenn in der Familie vielleicht ein anderes Kind Gluten bereits nicht verträgt. Wie ist es da? Gilt da auch, je früher, desto besser, je mehr, desto besser? Oder ist es beim Gluten so, dass man da auf andere Aspekte noch achten muss?
Also grundsätzlich ist einfach geworden. Kinder aus Familien, wo es Zöliakie gibt, werden genauso behandelt wie alle anderen Kinder auch. Das ist simpel, also Gluten wird dann eingeführt, wenn man auch Gluten einführen will, frühestens nach vollendetem vierten Lebensmonat. Was man weiß, was das Zöliakie-Risiko erhöht, ist zu frühes Einführen. Da gab es in den 70er, 80er Jahren in Schweden mal so eine Tendenz, schon im dritten Lebensmonat relativ viel glutenhaltigen Brei einzuführen. Das hat in Schweden zu einem rapiden Anstieg der Zöliakierate geführt. Also zu frühes Einführen ist blöd. Zu spätes Einführen ist auch blöd. Stichwort Toleranzentwicklung. Normales Einführen wie bei allen anderen Kindern auch. Also Geschwisterkinder von Familien mit Zöliakie werden genauso behandelt wie alle anderen auch. Ziemlich einfach.
Okay, schön. Nächster Punkt hat ein bisschen was mit Deutschland zu tun, wie wir hier so ticken in Deutschland. Also was ich an Deutschland ja liebe, das ist, dass wir so eine bunte Nation sind, dass wir hier einen Mix von ganz vielen Kulturen haben. Also ich lebe in der Großstadt und habe das Gefühl, das ist ein internationaler Ort geworden. Beim Thema Ernährung habe ich das Gefühl, wo du auch von Toleranz sprichst, hört die Toleranz ganz schnell auf. Und da kommen wir zum Beikostfahrplan. Der deutsche Beikostfahrplan, wenn man sich den mal aufmacht in seinen verschiedenen Formen, ist dann doch sehr, ja, erinnert eher an so einen Militärhierarchieaufbau, ne? Ganz oben und Unterbau und so, also ganz strikt. Und so ist es, dass manchmal Familien mit anderem kulturellen Hintergrund, die vielleicht die Beikost ja anders machen wollen, schnell auf Ablehnung stoßen. Also zum Beispiel, indische Familie sagt, seit 27 Generationen geben wir unserem Kind Linsen in der Beikost und dann heißt es, nein, Gemüse, Kartoffel, Fleisch, Brei. Müssen wir da ein bisschen offener werden und auf die kulturellen Aspekte eingehen und uns selber vielleicht auch mal öffnen und auch mal damit beschäftigen, was so um den Globus verteilt noch so in einem Kinderbrei landet?
Ja, absolut. Gibt es überhaupt gar keinen Widerspruch meinerseits. Also wir können ja die indische Familie mal nehmen. Ich kenne da keine Untersuchungen dazu, aber ich könnte mir vorstellen, dass Muttermilch von traditionell indisch kochenden Müttern mal ganz anders schmeckt als Muttermilch, Frauenmilch von deutsch kochenden Müttern. Auch das Thema scharf. Babys vertragen keine scharf, denken wir ja so. Wie ist denn das in Indien? Wie ist denn das in Südindien? Also auch zum Thema Gewürze, glaube ich, dürfen wir toleranter werden. Und ich sage jetzt mal ein bisschen was Stereotypes. Wir neigen ja manchmal in Deutschland dazu, Regeln sehr streng zu befolgen. Und dieser Nahrungsaufbau-Forschungsinstitut Kindesernährung, erstes Lebensjahr, das haben wir ja alle irgendwie. Wir haben in unseren Praxen überall diese Stufenschemata und da steht eben der berühmte Gemüse-Kartoffel-Fleischbrei drin. Und wenn man dann mit, was weiß ich, Familien mit türkischer Herkunft spricht, dann sagen die immer, was kriegt denn ihr Kind? Und dann kommt immer Gemüsesuppe. So, das kommt ja ganz häufig, Gemüsesuppe. Und dann denkt man kurz drüber nach und denkt, naja, was spricht eigentlich gegen Gemüsesuppe? Das ist auch nichts anders, ist nur ein bisschen anders zubereitet. Insofern, finde ich, da dürfen wir tolerant sein. Meine Toleranz hört allerdings bei bestimmten Dingen auf, ehrlich gesagt. Das gilt übrigens auch sonst. Manchmal denke ich, jetzt ist mal Schluss. Aber also zum Beispiel hört meine Toleranz auf bei dem berühmten italienischen Biscotti-Brei. Also sozusagen eine Milch mit Zucker und aufgelöstem Zwieback ist ehrlich gesagt ernährungsphysiologisch ziemlich blöd. Und deswegen hört meine Toleranz bei dem Biscotti-Brei auf. Aber Achtung, Achtung, fassen wir uns schön an unsere eigene Nase. Einer der meistverkauften Babybreie in Deutschland ist was? Stracciatella-Brei. Da brauchen wir gar nicht streng nach Italien zu gucken. Also ja, wir müssen kulturell tolerant sein, aber auch da darf man manchmal sagen, keine gute Idee.
Jetzt über den Stracciatella-Brei wusste ich selber noch nicht Bescheid. Kann man den auch als Erwachsener mal probieren, oder?
Du kannst essen, was du willst. Ja. Du kannst auch von mir aus... Nee, ist nicht gut.
Okay.
Ist was Gescheites.
Alles klar. Wir waren ja gerade schon bei diesem tollen Ausdruck des Gemüse-Kartoffel-Fleischpreis. Jetzt ist es so, wenn man sich ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigt und wenn man auch online sich mal Rezepte anguckt, auch zum Beispiel bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, ich habe das Gefühl, manchmal sind die Rezepturen nicht genau genug. Dann steht dann einfach nur Fleisch. Aber Fleisch ist ja nicht gleich Fleisch. Es gibt ja verschiedene Sorten, Geflügel, Rind, Schwein. Gleiches gilt aber auch für Fisch. Also Fisch soll ja auch in die Beikost regelmäßig anstelle des Fleischs, wegen der Omega-3-Fettsäuren. Aber auch da gibt es doch auch Unterschiede zwischen den Sorten. Findet sich, finde ich, relativ selten in den Empfehlungen wieder. Was sagst du dazu?
Ja, ich finde, das ist Fluch und Segen. Ich finde zu strenge Vorgaben manchmal echt blöd. Das weiß ich jetzt nicht sozusagen, wie es in Ihrer Praxis ist, aber ich arbeite in Stuttgart und in Stuttgart gibt es viele Familien mit Ingenieuren bei Bosch, bei Porsche, bei Daimler. Und wenn die irgendeine Vorschrift lesen, dann wird diese Vorschrift eingehalten. Und zwar haarklein und ganz genau. Und deswegen finde ich manchmal eine Vorschrift doof, wenn da drin steht, ich muss 15 Gramm gedünstetes Rindfleisch nehmen oder ich muss einmal in der Woche Makrele, dann muss ich noch Lachs und dann muss ich sonst was nehmen. Auch da finde ich, die Variation darf groß sein. Insofern, ich habe eine gewisse Sympathie mit, machen Sie es, wie Sie es denken und machen Sie es, wie es auch in Ihre Familie passt, immer unter dem Hintergrund Einseitigkeit zu vermeiden. Und nochmal, manche Familien brauchen vielleicht strengere Vorgaben. Die Klientel, die ich so sehe, die braucht oft eher eine gewisse Befreiung von strengen Vorgaben.
Super, danke, dass du das nochmal so ein bisschen auflockerst, das Thema, weil wenn man so im Internet natürlich schaut, kann man auch denken, die Küche müsste bald zu einem Chemielabor umgebaut werden.
Ja, furchtbar. Also das ist ja manchmal auch diese, wir haben ja, das kennen Sie in Ihren Praxen sicher auch, wir haben ja so unterschiedliche Fraktionen, wir haben manchmal diese hyper informierten Eltern, die sich wirklich Sorgen machen. Mein Kind hat in den letzten 2 Wochen keine Makrele gegessen, kriegt mein Kind jetzt einen Omega-3-Fettsäuremangel und kriegt es vielleicht nicht den 1-0er-Schnitt. So, das sind die einen. Und die anderen, die haben überhaupt keine Ahnung, die haben keinen Plan davon, was sie irgendwie ihren Kindern zu essen geben. Und irgendwie dazwischen ist die Mischung und die so besonders besorgt sind, nicht immer, also wie sie machen das alles so wunderbar, jetzt machen sie das 1 plus brauchen sie nicht bei der Kinderernährung.
Okay. Vielleicht kannst du uns bei noch einem Thema helfen, wo, glaube ich, ganz viele Eltern auch genau das haben, dass sie sich da Sorgen machen. Das ist das Thema Kuhmilch. Das ist ja, glaube ich, in den letzten Jahren auch so ein bisschen zu einem Hype-Thema geworden. Auch in die Richtung, dass gesagt wird, Kuhmilch sei dann doch nicht ganz so gut, vielleicht in vor allem den großen Mengen. Was kannst du uns dazu sagen, gerade fürs erste Lebensjahr? Welche Mengen sind ab wann in Ordnung? Wie lange kann man auch da die Finger von lassen?
Also grundsätzlich nochmal, Muttermilch, Frauenmilch wollen wir haben. Und dann kommt ja der berühmte Gemüse-Kartoffel-Fleischbrei mit oder ohne Pastinake. Aber dann kommt ja irgendwann dann der Obst-Getreidebrei, den man dann auch mit Milch anrühren darf. Und das darf man ruhig mit normaler Kuhmilch machen. Da muss man nichts Spezielles kaufen. Da spricht auch überhaupt nichts dagegen. Das große Problem ist, dass wenn die Kinder dann relativ rasch Kuhmilch trinken, relativ viel Kuhmilch trinken, dann, wenn es blöd kommt, essen die eben wenig Beikost und trinken viel Milch. Und am Ende des Tages landen sie nämlich bei dir als Hämatologen, weil nämlich die sind blass wie die Wand. Das Ferritin ist praktisch nicht messbar, weil in Kuhmilch praktisch kein Eisen ist. Dann hast du sie als Kunde.
Ja, genau. Liegt natürlich auch am hohen Kalziumgehalt von der Kuhmilch. Kalzium ist ja ein negativer Einfluss auf die Eisenresorption. Da gibt es welche Einflüsse, die ja positiv sind, wie Vitamin C, wissen wir alle. Kalzium hat den umgekehrten Effekt. Das trägt also auch nochmal stark dazu bei. Und die Fälle kennen wir, glaube ich, alle aus der Praxis und der Klinik. Das Kind, was jeden Tag einen Liter Kuhmilch einfach so in die Flasche geschüttet bekommt und dann seinem Schicksal überlassen wird, sich selber damit zu ernähren. Das ist manchmal auch was Kulturelles, muss man sagen. Ich glaube, in anderen Kulturen ist es dann doch verbreiteter, Kuhmilch zu geben. Da kann man da auch versuchen, ein bisschen drauf zu achten. Also was wir eben gesagt haben, das ganz Positive mit den kulturellen Unterschieden. Da gibt es auch manchmal Aspekte, die vielleicht nicht so ideal sind, auf die man Rücksicht nehmen kann. Was man aber auch sagen muss, gibt natürlich schon auch viele Kinder, die aus anderen Gründen mit Eisenmangeln bei uns landen. Also was wir eben schon zum Beispiel gesagt haben, mit den eben nicht so gut durchgeführten Ernährungsformen, sei es Baby-led Weaning, aber auch dem Babybrei kann man ja auch zu einseitig machen. Wir kommen auch gleich nochmal auf das Thema pflanzenbasierte Ernährung, ob das auch so ein hoher Risikofaktor für Eisenmangel ist, ob das wirklich so ist. Aber klar, Kuhmilch, das ist so der Klassiker, den wir sehen.
Also heißt normale Kuhmilch einführen zu dem Brei, aber nicht sozusagen als Getränk erst am Ende Menge langsam steigern. Ich glaube, aber aufpassen, wenn man jemanden hat, wo man denkt, na, irgendwie vielleicht sprachlich nicht gut verstanden oder auch finanzielle Themen. Formularnahrung ist einfach deutlich teurer als die gekaufte Haarmilch. Auch das ist manchmal ein Aspekt, wo man aufpassen muss. Aber wollen wir das vegan und vegetarisch nochmal gleich aufgreifen, weil das ist ja auch nochmal unser heißes Thema.
Unbedingt, weil ich denke, das Thema ist sehr, sehr wichtig. Jeder weiß, glaube ich, hier im Saal und auch die Zuhörer, dass ja in Deutschland letzten Jahren die Menschen, die sich vegetarisch und vegan ernähren, ja auch stark zugenommen haben. Es ist eine Lebensform, die immer mehr Leute wählen für sich, aber auch für ihre Familien und Kinder. Und ich glaube, den Trend, das ist kein Trend mehr, das ist eine Bewegung, die sich auch nicht mehr umkehrt. Das heißt, wir als Kinderärzte müssen lernen, wie wir Familien zu dem Thema adäquat beraten. Und da, glaube ich, haben wir eine kleine Schwachstelle. Wir sind, glaube ich, eine tolle Ärzteschaft als Kinderärzte. Aber da erlebe ich, glaube ich, immer wieder, dass Eltern verzweifelt sind, weil man gesagt hat, nee, mit dem Thema will ich nichts zu tun haben. Gehen Sie bitte alleine in den Knast, wenn Sie Ihrem Kind keine tierischen Lebensmittel geben. Und dann kommen die Eltern völlig entgeistert zurück, weil sie das Gefühl haben, sie tun ihrem Kind was ganz Böses. Deswegen, glaube ich, müssen wir das so ein bisschen aufdröseln. Und vielleicht fangen wir erstmal an beim Thema Formulanahrung, also wieder zurück zur Stillmahlzeit. Da kennen bestimmt auch viele von den Hörern die Frage nach pflanzenbasierten Formulanahrungen. Wie ist da aktuell der Kenntnisstand?
Also da ist eigentlich gibt es dann Zulassungsstatus. Das ist relativ einfach. Die EU-Zulassungsbehörde hat Kuh, Ziege und Soja zugelassen als Eiweißquelle für die für Säuglingsnahrung. Alles andere ist nicht zugelassen. Kann man ganz klar und deutlich sagen. Also alles, was ich sonst an Mandel, Hafer, sonst wie Milchersatznahrung finde, ist nicht zugelassen. Wir können schon mal den Spoiler hier einmachen für die zweite Folge unseres Live-Podcasts, nämlich da werden wir uns mit Ernährungsmythen jenseits des ersten Lebensjahres befassen. Und da reden wir dann auch nochmal speziell über diese pflanzenbasierten Milchersatznahrung. Also wichtig, Kuh, Ziege, Soja sind die zugelassenen Eiweißquellen. Das bei Formularernährung. Und die sind dann auch jeweils mit ausreichend Eisen angereichert. Soja wird wegen der phytoöstrogenartigen Wirkung vom Sojaeiweiß für gesunde Kinder nicht unbedingt empfohlen. Aber, Klammer auf, das sind, sage ich mal, aus dem Tierversuch extrapolierte Ideen. Da muss man sagen, wenn denn eine Familie unbedingt ihr Kind pflanzenbasiert ernähren will, dann lieber mit Soja als mit irgendwas, sage ich mal salopp gesprochen, selbstgepanschtem. Dann lieber Soja. Und der zweite Punkt, den hast du schon gut angesprochen und wir haben jetzt nicht mehr so richtig viel Zeit, aber vielleicht zwei Punkte. Wir haben ja, wir alle sind trainiert, Eisen, Eisen, Eisen. Jedes unserer Frühchen kriegt Eisen, weil die vor der Geburt nicht genug Eisenspeicher mitkriegen. Wir fangen Beikost an, um Eisen einzuführen. Und dann kommt da eine Familie, die sagt, aber Fleisch will ich nicht. Das heißt, wir werden erstmal erwischt auf einem relativ wunden Punkt, wo wir denken, Achtung, Achtung, wir alle haben gelernt, das ist gefährlich. Und da müssen wir aufpassen, wie wir mit diesem Impuls umgehen. Denn was wir ja eigentlich wollen, ist mit diesen Familien im Gespräch bleiben. Und was wir nicht wollen, ist mit viel Konfrontation gucken, dass diese Familien aus unseren Praxen oder aus der Sprechstunde gehen und sagen, okay, der kann mir jetzt irgendwie nicht helfen. Ich habe ein Problem damit, tierbasierte Nahrung zu geben. Und spannend ist ja auch, wenn man mal in andere Länder guckt, die American Academy of Pediatrics hat zum Beispiel gesagt, dass eine vegetarische Ernährung bei Säuglingen und Kleinkindern durchaus funktioniert. Das heißt, es ist nicht so, auch da wiederum andere Länder, andere Empfehlungen, dass man sagen kann, es geht gar nicht. Es ist aufwendig, es ist total aufwendig und es ist wirklich schwierig und ich glaube, wir brauchen Ernährungsfachkräfte, die uns da unbedingt bei helfen. Aber mein Credo wäre, mit diesen Familien im Gespräch bleiben, versuchen aufzunehmen, was es denn ist. Und ich habe da durchaus Sympathien, wenn ich mir die Tierhaltung in Deutschland angucke. Das finde ich furchtbar zum Teil, was da passiert. Insofern kann ich den Impuls gut verstehen. Und wenn man da sagt, ich verstehe Ihren Impuls, aber wir müssen jetzt einen Weg finden, wie wir das gemeinsam für Ihr Kind gut hinkriegen und dann vielleicht eine Ernährungsfachkraft mit ins Boot nimmt, Wäre aus meiner Sicht der aktuell eher zu empfehlende Weg, als mit dem Jugendamt zu drohen und zu sagen, wenn sie das nicht ordentlich machen, dann schicke ich ihnen das Jugendamt auf den Hals und dann arbeiten wir an ihrer Entmündigung. Also ich glaube, da müssen wir einfach lernen, auch wenn es uns manchmal schwerfällt und auch mir fällt es manchmal schwer, dass ich so denke, oh wow, da sind aber jetzt dreimal schräge Gedanken, aber nützt ja nichts, wir müssen diese Kinder gut versorgen.
Ja, und ich glaube, wir müssen uns eingestehen, dass wir trotzdem in Deutschland schon auf einer etwas konservativeren Insel sitzen, was das Thema angeht. Du hast die amerikanische Empfehlung genannt. Da wird ja sogar gesprochen von veganer Ernährung. Also vegane Ernährung in Australien, der gleiche Wortlaut, in all stages of life cycle. Und da steht sogar drin, including pregnancy and Stillzeit und Kleinkindzeit. Also da gibt es schon Differenzen unter den Ländern, aber es ist, glaube ich, nicht mehr so einfach heutzutage so abzuwehren. Und ich glaube, was dann nämlich passiert, die Sorge, diese Leute landen alle im Internet und suchen dann dort nach Alternativen und stoßen auf ganz abstruse. Du hast eben von selbstgepanschten Milchalternativen gesprochen. Das ist erschreckend, was man da findet, wie man sich zu Hause eine Säuglingsnahrung aus Mandelmilch anrührt, selbst hergestellt. Und das ist sicherlich dann für das Kind das Allerschlechteste.
Genau, da wollen wir die Leute sicher nicht hinhaben. Aber man muss natürlich schon auch Dinge ansprechen. Also wenn ich mein Kind besonders ernähren will und gleichzeitig die Eltern mir sagen, ja, aber er oder sie ist besonders wählerisch, Stichwort Picky Eater, dann wird es ganz schwierig. Ne? Einen Picky Eater gleichzeitig auch noch vegan zu ernähren, da wird es extrem mühsam. Und da muss man sagen, oh, sind wir da wirklich auf dem richtigen Dampfer. Aber nochmal, im Zweifelsfall müssen die Ernährungsfachkräfte unbedingt mit ins Boot. Und das wäre wichtig, weil die haben einfach diesbezüglich auch mehr Zeit als wir und auch mehr Know-how.
Ja, ich glaube, wir sind auch schon am Ende der Zeit angekommen, lieber Axel. Ich kann es kaum glauben. Ich finde, das ist hier total cooles Format gewesen und die Zeit ist verflogen. Ich hoffe, wir haben noch ein bisschen Zeit für ein paar Fragen.
Ja, vielen Dank. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man so einen Podcast endet, wenn man nicht sozusagen der Host ist. Danke dir.
Ich denke, man beendet ihn mit einem tosenden Applaus. Das hat das Publikum schon getan.
Gibt es Fragen?
Ganz herzlichen Dank. Gibt es Fragen? Ja. Tatsächlich schon zum Ende. Trotzdem nochmal ein Statement. Wie gefährlich ist tatsächlich die vegane Ernährung der Schwangeren für das Kind? Da nochmal bitte ein Statement dazu.
Also die vegane Ernährung ist gefährlich, wenn sie nicht gut überwacht ist. Also das muss man, glaube ich, klar und deutlich sagen. Also wichtig ist, vegane Ernährung geht wirklich. Also es geht, aber es geht nur mit eingeschaltetem Gehirn und geht nur mit einer ordentlichen Ernährungsfachkraft und geht nur mit einer Vitamin B12 Mindestensubstitution. Also das funktioniert, aber es funktioniert nur gut begleitet und man muss wissen, worauf man sich einlässt.
Dann hätten wir auch schon das Plädoyer eigentlich, dass wir als Kinder- und Jugendärzte die Schwangeren natürlich doch auch gern schon vorher sehen würden. Da sind wir bei dem Thema U0, das hatte auch jemand hier als Kommentar vermerkt, dass wir schon frühzeitig den Kontakt haben oder sonst eben an unsere Kolleginnen und Kollegen aus der Frauenheilkunde.
Ja, ich glaube, das haben wir in den letzten Jahren ja gelernt. Ich meine, wir erinnern uns an die Pertussis-Impfungsempfehlung von Schwangeren. Wir erinnern uns an die jetzt diskutierte Antikörpergabe zur RSV-Prophylaxe bei Schwangeren. Wir müssen da viel mehr an die Frauenärzte ran.
Und dann wäre noch der Punkt, weil du schon gesagt hast, Vitamin B12, war dann die Frage, also beim Kind, beim vegan ernährten Kind, außer Eisenstoffwechsel und Vitamin B12 noch was gucken zur Überwachung? Ist noch ein Tipp?
Also zu dem Thema, wie man das überwacht, gibt es ja wenig Evidenz und wenig Empfehlungen. Das muss jeder, glaube ich, so ein bisschen auch bei sich in der Praxis gucken, wie man sich selber damit wohlfühlt. Also ich kenne Kollegen, die sagen, nee, also ich möchte das Kind so wenig pieksen wie möglich. Andere sagen, ich piekse jetzt alle 3 Monate, weil ich traue mich sonst nicht. Beides erstmal löblich, dass man es überhaupt begleitet. Ich denke aber, da gilt auch, keep it simple. Also dieser Trend, den es ja gibt, dass man aus aus dem Körper versucht, alle Informationen rauszuholen und alle möglichen Nährstoffe misst aus Blut, Haarprobe oder was auch immer man irgendwie entnimmt. Das sollten wir nicht fortsetzen, indem wir auch anfangen, riesige Diagnostik zu machen. Also als Hämatologe kann ich sagen, ein Blutbild gibt uns unfassbar viele Informationen. Sonst müsste ich bei allen Omnivoren auch sagen, wir brauchen einen Eisenstatus, weil da gibt es genug, die zwar ein gutes Blutbild haben, aber trotzdem leere Eisenspeicher. Also da können wir nochmal ein großes Thema aufmachen. Aber der B12-Spiegel ist unfassbar wichtig. Da aber auch darauf achten, dass man das Holotranscobalamin bestimmt und nicht nur das Serum B12, weil dieser Parameter einfach sehr wichtig ist, um den wirklichen Haushalt zu kennen. Und damit in der Kombination, finde ich, hat man aber alles Mögliche oder alles Wichtige erstmal geschaut. Und alles, was darüber hinausgeht, ist eine Stufendiagnostik.
Ich finde da aber auch One-Fits-All gibt es nicht so richtig. Wenn man wirklich Familien hat, die machen das super. Wenn man denkt, die kümmern sich, da funktioniert es auch, dann kann man wahrscheinlich auch ab und zu mal ein Blutbild machen und gucken, wie die gedeihen. Dann ist super. Aber es gibt möglicherweise ja auch andere Familien, wo man dann so denkt, ob das alles so klappt und ob jetzt, da würde ich im Zweifelsfall auch aus reiner Fürsorgepflicht denken, ich muss die regelmäßiger sehen und muss dann vielleicht doch auch mal Mikronährstoffe bestimmen. Würde ich schon gucken. Oder wenn ich nicht weiß, ob die nicht doch irgendeinen Schrott aus dem Internet sich zusammenmischen.
Und das, also aus meiner Sicht, das abwechslungsreich ovo-lacto-vegetarisch ernährte Kind braucht keine Laborkontrollen. Da ist das B12 in der Nahrung schon drin. Und wenn das abwechslungsreich ist, wüsste ich nicht, wieso diese Ernährungsform zu Mängeln führen sollte.
Okay, das ist doch ein gutes Statement. Ich würde trotzdem noch eine Frage zum Abschluss. Die meistgelikedeste Frage war, es gab ja 11/2023 durch die Europäische Arzneimittelagentur die Empfehlung, kein Fencheltee mehr unter 4 Jahren zu verwenden. Da kanzerogen, Fragezeichen. Fencheltee unter 4 Jahren, da wird nochmal um ein Statement von euch beiden gebeten.
Ehrlich gesagt, da hatten Nivras und ich auch im Vorfeld drüber geredet und wir haben vergessen, über Fencheltee zu reden. In der Tat.
Zeitlich.
Ja, also Fencheltee. Europäische Empfehlung war, möglichst keinen Fencheltee zu geben. Das Gegenargument war tierexperimentell und hohe Dosen. Es gibt sowieso kaum Evidenz für Kräutertees, muss man ja mal fairerweise sagen. Wann kriegen die Kinder Kräutertees? Bei Koliken. Evidenz ist nicht wahnsinnig gut für Koliken. Und solange das aktuell so ist, finde ich von mir aus Kräutertee und ich würde halt einen ohne Fenchel nehmen.
Dann danke ich euch beiden für diesen wundervollen Live-Podcast.
Das war Consilium, der Pädiatrie-Podcast. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bitte bewerten Sie diesen Podcast und vor allem empfehlen Sie ihn Ihren Kollegen. Schreiben Sie uns gerne bei Anmerkungen und Rückmeldungen an die E-Mail-Adresse podcast@infectopharm.com. Die E-Mail-Adresse finden Sie auch noch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ihr Team von Infectopharm.